Wir haben es geschafft. So könnte man dieses etwas ungewöhnliche Jahr 2020 vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Oder man sagt anders, das Jahr hat uns ein bisschen geschafft. Ich glaube, so ganz spurlos sind die vergangenen Monate an keinem von uns vorbeigegangen. Und wir haben uns genau diese Frage bei News Aktuell in den letzten Monaten öfter gestellt. Was hat dieses Jahr mit uns gemacht? Genau darüber möchten wir heute mit unserem Gast Jörg Bernardi sprechen. Vorher begrüße ich aber wie immer noch meine Co-Moderatorin Janina von Jering. Hallo Janina.
Hallo, guten Morgen.
Und jetzt auch ganz herzlich nochmal dich, Jörg. Schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein. Hallo.
Zu Beginn vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, die passt aber ganz gut in dieses Jahr. Wo warst du oder weißt du noch, wo du vor 12 Monaten zur letzten Adventszeit warst? Wie ging es dir damals? Was hast du gemacht? Oder kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wo du warst?
Ich kann mich erinnern, weil die Tage da ähnlich kurz waren wie jetzt und heute. Und in diesen Tagen ist es ja immer sehr, sehr schnell dunkel. Und es hat ja auch eine besondere Atmosphäre, finde ich, diese letzten Wochen vor Weihnachten. Gerade weil die Tage kurz werden, vielleicht steht man früher auf und weiß auf jeden Fall, okay, um 17 Uhr wird es dunkel. Dann wird man auch schon ein bisschen kuschelig. Und ich habe letztes Jahr um die Zeit ein Buch geschrieben. Das heißt, ich war in einer selbst- und freigewählten Quarantäne, habe mich aber abends immer gefreut, mich mit Freunden zu treffen. Und ich weiß noch, dass letztes Jahr hatten wir ein-, zweimal Stoppelgans essen. Das war unser großes Highlight im Freundeskreis. Und das ist immer etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und das fällt natürlich dieses Jahr komplett weg.
Ich habe es gerade im Intro schon erwähnt oder ich habe es vergessen. Deshalb nochmal so ein bisschen zu deiner Person. Du bist Philosoph, Autor und Dozent. Also du hast verschiedene Rollen quasi, die du beruflich ausführst. Welche Rolle hat dich davon in den letzten Monaten, diesen besonderen Monaten, besonders beschäftigt? War das eher die Autorenrolle oder die Philosophenrolle in dieser besonderen Zeit, wo sich ganz viel auch verändert hat?
Also definitiv die Autoren- und Philosophenrolle. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Dozentenrolle hat ein bisschen gelitten, weil natürlich Veranstaltungen weniger geworden sind. Aber auch da, ich würde sagen, es war so ein Zyklus. Der erste Lockdown war natürlich auch erstmal ein kleiner Schock. Da sind wir ja schon im Frühjahr dieses Jahres. Der Sommer war dann wieder eher ein bisschen entspannter und da gab es auch wieder viele Veranstaltungen. Und vor allen Dingen, wenn wir das mal so sehen, auch gesellschaftlich, glaube ich, gab es einen unglaublichen Push der Digitalisierung, also eine Freisetzung von vielen Energien und sehr vielen produktiven Aktionen. Und so haben wir ja zum Beispiel auch bei News Aktuell eine Aktion vollkommen digital umgesetzt, nämlich das Super Communication Land, was eigentlich live stattfinden sollte in Berlin. Das habt ihr dann komplett ins Netz verlegt, da war ich mit dabei. Und wir haben von der School of Life Berlin, das war für mich auch eine Premiere, wirklich 3 Tage lang, ein Wochenende lang, das war 48 Stunden Liebe, eine Konferenz. Da haben wir quasi die School in ein Studio verwandelt. Wir haben nur über Kameras kommuniziert. Das war wie so ein kleines Fernsehstudio, aber das wirklich 48 Stunden am Stück. Wir haben ganz viele Autorinnen und Expertinnen interviewt, hatten viele Gespräche, Diskussionen und das alles aus einem Studio. Das war für mich auch eine Premiere und es hat wirklich geklappt, mit über 200 Teilnehmerinnen auch das durchzuziehen. Und es ist wirklich so eine Art Spirit und Gemeinschaftsgeist entstanden und das fand ich schon sehr, sehr besonders. Und ansonsten ist natürlich meine Autorenrolle viel stärker geworden. Ich habe ja für euch einen Impuls des Monats geschrieben jetzt. Das war für mich meine persönliche Challenge. Endlich mal einmal im Monat mir ein festes Ziel setzen und nur über die Dinge schreiben, die mich gerade bewegen und über die ich schreiben will. Ne, mal unabhängig von einem Buchprojekt. Hat nicht ganz geklappt, weil natürlich auch hier und da natürlich, ich Dinge mit reinnehme, die mich auch sonst bewegen in meinen Buchprojekten. Und vielleicht eine Sache ist noch besonders. Für mich, Corona war auch eine Neudefinition, was macht mich eigentlich als Philosoph aus? Weil das ist ja erstmal so ein sehr, sehr alter Begriff, vielleicht auch abstrakt. Die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fragen mich auch immer, ja, was soll ich mir darunter vorstellen? Ich glaube, das hatte ich hier schon mal erzählt. Bei der Agentur für Arbeit saß ich ja, da habe ich gesagt, ich bin Philosoph, ich habe Philosophie studiert, da hatten sie nichts zum Ankreuzen. Unter Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften konnten sie sich dann was vorstellen, da gab es auch ein Kästchen. Und eigentlich ist ja Philosophie wirklich eine Lebensweise und das hat sich für mich nochmal wirklich neu dargestellt in diesem Jahr. Als nämlich Corona anfing, direkt mit dem ersten Tag Lockdown, habe ich mich morgens nämlich hingestellt und bin 2 Stunden lang spazieren gegangen. Und das habe ich jeden Morgen durchgezogen. Es war für mich wirklich so eine Art Gehmeditation. Ich habe einfach erstmal, ich habe einen Hund, der hat natürlich davon sehr profitiert, aber ich habe einfach für mich gesagt, ich will jetzt jeden Tag mich wirklich bewegen und mal anders. Nicht joggen gehen, nicht auf Leistung aus, sondern wirklich dieses ganz bewusste Gehen, Spazieren und den Wald natürlich erleben, die Natur. Und das hat für mich nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet, was eigentlich Philosophie ist, nämlich etwas, was wir tun. Und da habe ich für mich auch neue Praktiken entdeckt und habe angefangen zu gucken, wo setze ich das eigentlich schon um in meinem Leben und an welchen Stellen kann ich das vielleicht noch mehr machen. Das hat für mich auf jeden Fall Corona, das kann ich sagen, schon mal hinzugefügt oder einen Mehrwert geschafft. Ja.
Das klingt ja alles so, als könntest du oder als wäre es schwierig für dich, oder grundsätzlich in deinem Beruf, so das Berufliche und das Private komplett zu trennen. Ich meine, klar, es geht uns irgendwie allen so und insbesondere seitdem wir im Homeoffice sind, muss man auch ganz strikt gucken, wie man sich die Grenzen schafft und halt Berufliches und Privates trennt, was für viele einfach schwerer fällt, seitdem sie irgendwie eine ganz andere Arbeitsumgebung haben. Aber würdest du sagen, du kannst das überhaupt trennen oder ist es so, dass wenn man Philosoph von Beruf ist, dass das einfach auch viel in den privaten Bereich übergeht? Und dann als zweite Frage, was hat Corona dann in den letzten Monaten auch mit dir privat gemacht? Hilft es dir sogar, dass du das als Beruf hast, dass du Philosoph bist, weil es da einfach viele Dinge gibt aus der Philosophie, die gerade in so schwierigen Zeiten helfen? Oder erschwert es das vielleicht auch, weil man viel tiefgründiger über Dinge nachdenkt? Also wie waren da deine letzten Monate auch im Hinblick auf deine private Seite?
Gut, dann fange ich mit der ersten Frage an. Und zwar, ja, so wirklich trennen kann ich das nämlich nicht. Das stimmt. Wirklich, wenn man Philosophen-Dasein oder das Philosophieren als Praxis versteht, so wie es ja Philosophen seit über 2000 Jahren tun, zumindest in Europa, dann ist das etwas, was eine Trennung zwischen Privatleben und öffentlichem Leben gar nicht so kennt. Und ich rette mich, glaube ich, damit, dass ich sage, ich habe verschiedene Rollen, wie zum Beispiel, ich habe eine Autorenrolle und da ja sogar einmal Autor für Jugendliche und Autor für Erwachsene. Dann habe ich eine Dozentenrolle und so weiter und so fort. Dann philosophiere ich mit Kindern, da bin ich dann eher vielleicht nochmal so eine Art Referent für Literaturhäuser. Also da habe ich einfach unterschiedliche Rollen. Für euch spreche ich nochmal eine ganz andere Zielgruppe an, auch als Autor, nämlich eher die PR-Branche und Menschen, die mit Kommunikation arbeiten. Und das erfüllt mich schon sehr. Es gibt aber tatsächlich nur fließende Übergänge. Also es gibt keine richtige Trennung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich für mich, ne, jetzt kommen wir zur zweiten Frage, persönlich auch nochmal verstärkt hat. Ich habe wirklich angefangen zu überprüfen, ja, wo lebe ich denn eigentlich schon philosophisch? Und das habe ich natürlich begleitet mit einem neuen Buchprojekt über den Stoizismus, sage ich mal, der Geheimtipp schlechthin, eigentlich der letzten 2500 Jahre, eine ganz lange und alte Tradition, wahrscheinlich die meistzitierte philosophische Schule. Und ich habe mich dann erinnert nochmal, hey, was hast du vor 20 Jahren gemacht? Wie bist du das erste Mal an diese Philosophie gekommen? Und das war wirklich mit 17, da war ich in der Schultheater AG, musste mich auf eine Rolle vorbereiten in einer Komödie, da habe ich einen Dermatologen gespielt namens Serge. Die Komödie ist von Jasmina Reza, die heißt Kunst. Wir Theaterliebhaber, die kennen die bestimmt. Eins der meistgespielten Stücke der letzten 25 Jahre in Europa. Und dieser Serge, ne, der hat gerade seine Midlife-Crisis, so wie die anderen beiden auch in dem Stück. Und er hat sich ein neues Bild gekauft, ein weißes Bild mit weißen Streifen. Ne, da merkt man schon, okay, der Typ hat einen Hau weg, der ist ein bisschen zu intellektuell geraten, ist mit seiner Ex-Frau total frustriert mit seinem Familienleben und braucht jetzt ein neues Statussymbol, nämlich ein neues, tolles, weißes, abstraktes Bild. Super. Und sein einer Kumpel, nämlich Marc, ist ebenso, hat einen Hau weg, so kann man sagen, zumindest ist er in der Midlife-Crisis, ist super nervös. Und an einer Stelle rät dann Serge diesem Marc, lies Seneca. Ja? Das ist ein Klassiker. Wenn du was gegen deine innere Unruhe tun willst, dann lies Seneca. Und daraufhin meinte dann auch die Schauspielerin bzw. die Lehrerin von der Schultheater AG, hey, du musst jetzt den Seneca lesen vom glücklichen Leben. Und damals habe ich dann zum ersten Mal mich damit auseinandergesetzt. In Erinnerung geblieben ist mir nur, lebe im Einklang mit deiner Natur oder lebe gemäß deiner inneren Natur. Ich habe nicht verstanden, was Natur bedeutet oder was meint er jetzt mit im Einklang mit der Natur leben. Meint er die äußere Natur, meint er die innere, was ist das dann? Aber ich weiß, es hat mich sehr, sehr inspiriert und ich habe dem auch was abgewinnen können, dass man mit so einer Art Reflektieren und auch Philosophieren sich selbst auch ein bisschen beruhigen kann oder dass man innere Ruhe und Gelassenheit finden kann. Das habe ich damals schon gemerkt und gespürt, aber das hat natürlich noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann auch wirklich für mich geschafft habe, das klarzumachen, wie es dann wirklich geht.
Ich fand den Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, dass du jeden Morgen 2 Stunden spazieren gehst, ganz spannend. Ist Philosophie auch eine Technik, also das etwas, das man lernen kann, etwas, bei dem man mit Erfahrung anders umgeht als ohne Erfahrung, wenn du jetzt mal zurückblickst, gerade auf dich mit 17 Jahren, hast du damals anders philosophiert als heute?
Ja, auf jeden Fall. Also mit 17 wusste ich ja gar nicht, was Philosophieren ist. Ich glaube, habe mit Mühe und Not diesen Klassiker verstanden. Deswegen ist es wirklich auch ein Klassiker, weil den eigentlich jeder verstehen kann. Den kann man lesen, aber der ist so dicht. Das ist ja eine Verteidigungsrede von Seneca. Da ist er gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, ist ein stinkreicher Mann, muss man sagen. Der wurde von seinem Schüler Kaiser Nero nämlich so reich beschenkt. Der hatte 5 Häuser in ganz Europa verteilt im mediterranen Raum. Hatte sehr viele Güter und sehr viel Vermögen und gleichzeitig stand er ja für ein eher karges Leben beziehungsweise ein einfaches Leben. Das heißt, er war selbst Vegetarier übrigens. Er hat regelmäßig auf einer nicht weichen Matratze geschlafen, also eher auf einem harten Untergrund, um sich selbst auch auf schlechtere Zeiten und schlechtere Tage vorzubereiten, dass er ja nicht abhängig wird von diesem Luxus und von diesem weichen Komfort, der ihn ja umgibt. Und er hat zum Beispiel auch sich ein paar Tage im Monat nur von trockenem Brot und Wasser ernährt. Und das sogar der Legende nach, ich weiß nicht, ob das stimmt, aus einem Hundenapf das alles. Das heißt, das ist so ein bisschen die Tradition der Kyniker, die waren vor den Stoikern dran, die haben so gesagt, wir wollen leben wie Hunde. Ne? Da können wir vielleicht gleich nochmal sagen, Hunde sind sehr gelassene Wesen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall habe ich da für mich definitiv einen Unterschied gesehen. Ich kann natürlich heute ganz anders reflektieren als mit 17. Trotzdem hat es mir damals schon geholfen. Und jetzt Corona hat wirklich dazu geführt, dass ich mir diese Techniken, von denen du eben gesprochen hast, nochmal ganz klar auf mein Leben hin angeschaut habe. Wo kann ich, ne, wo ist es vielleicht veraltet? Weil ne, ich muss jetzt nicht irgendwie barfuß durch die Hitze laufen. Da gab es auch einen verrückten Stoiker im Römischen Reich. Dann Cato der Jüngere, falls ihn jemand kennt, der ein glühender Verteidiger der Republik war, ein glühender Feind von Caesar. Das heißt, er hat versucht, den Umsturz der Republik in ein brutales Tyrannentümer zu verhindern. Hat er natürlich nicht geschafft. Und er hat sich hinterher mit einem Schwert selbst umgebracht. Und das ist auch eine ganz klare Tradition von Sokrates. Da hat es angefangen. Der musste sich ja umbringen. Er war angeklagt wegen Gotteslästerung, muss man sich vorstellen, ne? Im 4. Jahrhundert vor Christus, das waren die polytheistischen Religionen, der war angeklagt wegen Gotteslästerung und wegen Verführung der Jugend. Er hat die Jugend angeblich zu rebellischem Denken verführt und angestiftet und das war ein Grund, warum die Machthaber gesagt haben, so, du musst jetzt den Schillingsbecher trinken. Das war damals die Verurteilung zum Tode, du konntest aussuchen, entweder wurdest du umgebracht oder du hattest das Recht und die Freiheit, Suizid zu begehen, so nennen wir das ja heute. Und von dieser Freiheit hat Sokrates Gebrauch gemacht. Er hat einen tollen Abend organisiert im Beisein seiner Freunde. Sie haben nochmal richtig philosophiert, das kann man nachlesen, in Platons Phaidon. Ist wirklich ein toller Literaturtipp, falls Corona noch weitergeht. Ist vielleicht ein oder zwei Abende schön, um sich diesen Dialog mal durchzulesen, weil das ist quasi die Verabschiedung und das Sterben von Sokrates. Und da kommt auch dieser Spruch her, philosophieren heißt sterben lernen. Und Corona ist ja auch eine Phase, in der wir jetzt mit der Vergänglichkeit und mit der Endlichkeit viel, viel enger und mehr in Kontakt gekommen sind. Insofern sind das, glaube ich, alles Themen, von Sokrates, und das haben die Stoiker übernommen, auch Seneca, ich muss den Kreis noch schließen, er musste sich dann umbringen, er wurde von seinem eigenen Schüler, nämlich vom Tyrannen und Kaiser Nero, hinterher auch zum Tode verurteilt, das heißt, er musste sich umbringen. Er hat das, glaube ich, gemacht, indem er sich die Pulsadern aufgeschnitten hat im Bad. Angeblich hat es 3 Versuche gebraucht, aber ich will da gar nicht ins Detail gehen. Er hat es auf jeden Fall seinem Vorbild Sokrates gemäß auch umgesetzt, und das war damals auch mit die Freiheit, an die die Stoiker wirklich geglaubt haben, nämlich wir haben Freiheit zu leben, aber auch die Freiheit zu sterben und beides selbstbestimmt. Und all das, glaube ich, sind auch Themen, die uns heute umso mehr umtreiben. Was heißt eigentlich noch selbstbestimmt beleben in solchen Krisenzeiten? Was heißt da überhaupt noch Freiheit für uns? Und zwar ganz konkret im Alltag.
Du hast vorhin schon mehrfach die Impulse des Monats erwähnt, die du auf unserem Blog ja seit einigen Monaten veröffentlichst. Und hast auch erzählt, dass du das so ein bisschen als deine Challenge auch siehst, dich auf ein Thema pro Monat zu konzentrieren, und wählst da ein Thema, wo du dich einfach als Philosoph gerade sehr stark mit beschäftigst. Würdest du sagen, dass dich das vielleicht auch persönlich ein bisschen stresst, weil du nimmst dir ein Thema vor und beleuchtest das natürlich schon aus einer beruflichen Sichtweise, gehst da sehr stark in die Tiefe, aber auch sehr praxisnah. Also du gibst ja auch durchaus Tipp, wie man mit diesen Themen umgeht. Setzt du dich damit selber unter Druck, dass du sagst, okay, du hast es jetzt beruflich für dich erschlossen, hast darüber geschrieben, gibst Ratschläge zu diesen Themen und jetzt musst du das auch privat umsetzen?
Ja, sehr gute Frage. Also inwieweit ich und vielleicht auch in Klammern wir alle uns ja selbst eigentlich unter Druck setzen und selbst auch stressen. Ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns jetzt seit Corona vielleicht noch deutlicher und klarer wird, weil es ist so ein bisschen Verlangsamung reingekommen. Wir merken plötzlich, bestimmte Sicherheiten sind nicht mehr so da, wie wir vielleicht vorher dachten. Vielleicht merken wir auch, oh, das war auch alles eine Illusion, dass wir in diesem großartigen Frieden leben, dass wir in diesen großartigen Wohlstandszeiten leben. Und wir werden ja jetzt viel mehr mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren Ansprüchen auch, unsere Erwartungen, unsere inneren und äußeren Ansprüche an das, was wir an uns selbst stellen, aber auch an das, was wir in unser Umfeld stellen, an unseren Wohlstand. All das wird da jetzt noch deutlicher. Und das ist übrigens eine These der Stoiker, dass der meiste Druck und Stress eigentlich in uns liegt. Der ist selbst gemacht, wenn wir das mal ganz vereinfachen wollen. Und insofern bin ich da absolut nicht frei von. Natürlich, vieles ist selbst gemacht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Und unter Druck hat mich jetzt nicht so sehr der Impuls des Monats gesetzt. Das fand ich, wie gesagt, eine ganz besondere und tolle persönliche Challenge. Es war sogar für mich auch eine Kreativitätstechnik und wirklich mal auf den Punkt zu kommen und zu schauen, ich lebe jetzt mal einen Monat so und daraus ziehe ich dann die Essenz und schreibe diesen Impuls des Monats. Das war immer für mich ein tolles Abenteuer und Experiment. Was mich wirklich unter Stress setzt, auch seit Corona, sind diese Deadlines, die ich habe. Ich habe 2 Bücher geschrieben in den letzten einem Jahr und 5 Monate oder ein Jahr und 2 Monate, whatever. Das hat mich tierisch unter Druck gesetzt, diese Abgabe. Und vor allen Dingen, da reden wir ja von ein paar hundert Seiten in 2 Büchern. Das hätte ich, glaube ich, ohne Corona niemals gemacht. Andererseits bin ich daran gewachsen und wahrscheinlich hätte ich diesen Vertrag auch ohne Corona nie bekommen. Insofern nie Schatten ohne viel Licht und es gibt kein Licht ohne viel Schatten. Insofern, ja, ich bin durchgegangen. Zum Glück kann ich mittlerweile sagen, ich habe es fast geschafft. Aber ja, Stress ist, glaube ich, definitiv ein Faktor. Das höre ich auch von vielen anderen. Obwohl wir teilweise weniger zu tun haben, ist es belastbarer als andere Zeiten. Das ist sehr, sehr spannend, weil einfach viele psychosoziale Faktoren dazukommen jetzt, ja.
Du gibst in diesen Impulsen des Monats oder hast in den letzten Monaten, Dezember kommt auch noch einer raus, Janina hat es gerade angesprochen, immer sehr konkrete Tipps auch gegeben, wie man sein Leben ändern, umgestalten oder beherrschen kann. Du sprichst da in einem Impuls des Monats zum Beispiel über die Kunst des gesunden Egoismus. Wie einfach oder wie schwer ist es denn langfristig, diese Tipps umzusetzen? Hat das auch was mit Routine und Gewohnheit zu tun? Wir haben das ja in den letzten Monaten gemerkt, dass man ja sich fast zu Sachen zwingen muss, dass man mal rausgeht aus dem Haus, weil man den ganzen Tag vorm Computer sitzt. Ja, wie einfach ist es wirklich, so toll die Tipps manchmal auch klingen, sie dann in der Tat auch umzusetzen langfristig?
Ja, das ist definitiv ein größeres Thema und versuch das mal mit dem Paradox der inneren Ruhe zu beschreiben. Und zwar innere Ruhe ist etwas, wofür wir etwas tun müssen. Das heißt, einerseits müssen wir etwas dafür tun, damit sich innere Ruhe einstellt. Andererseits müssen wir es geschehen lassen, denn innere Ruhe ist eigentlich immer da. Ja, selbst wenn wir getrieben sind, selbst wenn wir gerade im Stress sind, eigentlich ist die innere Ruhe immer da. Andererseits müssen wir etwas dafür tun. Und das nenne ich das Paradox der inneren Ruhe. Und das trifft eigentlich auf alle Gewohnheiten zu, auf Gelassenheit und auf all die Dinge, die wir erstrebenswert finden. Übrigens auch auf den gesunden Egoismus. Und ich empfehle einfach, dass man sich auf 2 oder 3 solche Dinge maximal konzentriert. Ja, ich habe das jetzt gemacht, wirklich mit diesen Challenges jeden Monat eine neue Technik für mich. Und wenn man die Impulse liest, sieht man ja auch, dass es nicht nur eine Technik ist, sondern meistens ist es dann ein komplexeres, größeres Feld, was da eröffnet wird. Wir gehen zwar da in die Tiefe, aber da hängen ja viele andere Zusammenhänge mit drin. Und nochmal kurz die Kunst des Egoismus. Darunter verstehe ich ja vor allen Dingen, dass wir eben nicht nur gelassen werden dadurch, dass wir weniger tun oder entspannen, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Und das ist auch purer Stoizismus. Das heißt, wir müssen erstmal das Richtige tun. Das ist die richtige Mischung aus Aktivität und Entspannung. Und diese Aktivität, die mündet idealerweise in ein Flow-Erlebnis. Und je häufiger und je mehr wir, egal ob wir in Krisenzeiten leben, wie jetzt unter Corona-Bedingungen oder ob wir unter normalen Anführungszeichen-Bedingungen leben, je häufiger wir es schaffen, das zu tun, was uns Spaß macht und bei dieser Tätigkeit in einen Flow-Zustand zu kommen. Und das muss nichts Besonderes sein. Das kann auch beim Staubsaugen sein oder beim Spülmaschinen ausräumen. Idealerweise passiert das natürlich auch im Beruflichen. Ja? Also bei mir passiert das dann gerne im Schreiben, aber es gibt eben auch ganz andere Phasen, wo das Schreiben mit sehr viel Frustration zusammenhängt. Und je öfter und häufiger wir in solche Flow-Zustände kommen, desto eher kommen wir auch in einen Zustand der Entspannung. Das heißt, Aktivität, Impulsivität manchmal auch oder Kreativität und Gelassenheit und auch innere Ruhe, die schließen sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, wir müssen die richtige Mischung für uns finden. Und das eben nicht in allen Bereichen. Deswegen nochmal meine Empfehlung, man sollte sich wirklich auf 2 oder 3 solcher Tipps oder das sind ja eigentlich dann mehr als Tipps beschränken, weil mehr als 2 oder 3 Dinge kann man im Alltag sowieso nicht umsetzen. Dann wird man zum vielbeschäftigten Nichtstuer, weil man alles macht und nichts richtig.
Dieses Flow-Erlebnis kommt eigentlich aus der Psychologie. Du hast es in einem unserer Impulse auch ein bisschen anders ausgedrückt und hast gesagt, ist es eigentlich ein gelebter Kontrollverlust? Und wann haben wir das letzte Mal die Kontrolle verloren? Du hast es gerade schon gesagt, es kann sein, dass man einfach in privaten Themen aufgeht, vielleicht auch in beruflichen Themen, weil man ein Buch schreibt, weil man ein spannendes Tennismatch vor sich hat. Was ganz spannend ist, also dieses Flow-Erlebnis, wenn man das ganz kurz ausdrückt, das führt ja dazu, dass im positiven Sinne Stress- und Glückshormone freigesetzt werden. Und Kinder haben dieses Flow-Erlebnis sehr, sehr oft. Also man scheint mit diesem Flow-Erlebnis mehr oder weniger auf die Welt zu kommen und man verliert es ja oder vielleicht verliert es man es nicht ganz, aber man unterdrückt es zumindest. Woran liegt das, dass man das verliert? Einfach weil einen alle äußeren Faktoren überrollen, weil man erwachsen wird, weil man damit viel mehr Verantwortung hat und Verantwortung ist irgendwie der Gegenspieler von dem Flow-Erlebnis. Also woran liegt es, dass man es verliert und wie kann ich das denn wiedererlernen? Kann ich es überhaupt wiedererlernen?
Also das auf jeden Fall. Das ist dann eine Frage, inwieweit ich es schaffe, wieder mit mir in Kontakt zu kommen. Und ich würde jetzt mal sagen, psychologisch ist das auf jeden Fall eine Frage, inwieweit stehe ich mit mir in Kontakt und inwieweit kommuniziere ich auch mit mir und kann mir selbst zuhören. Und das bedeutet eben auch eine Fähigkeit, Psychologen sprechen davon, sich vertiefen zu können. Und dazu gehört zum Beispiel auch sowas, allein sein zu können. Also wie gut kann ich denn für mich allein sein, ohne dass ich permanent das Bedürfnis habe, mich abzulenken, jemand anrufen will, mich verabreden muss oder mein Handy zücke und surfe, also ohne mich ständig abzulenken. Das ist definitiv etwas, was mit dem Alter oder mit dem Erwachsenwerden ja passiert. Wir entwickeln alle sogenannte Anpassungsstrategien an das moderne Leben, an unsere Mitmenschen, an die Familie, an unsere Partner, an uns selbst auch, um unseren eigenen Ansprüchen zu genügen und auch denen der anderen. Und die Stoiker würden sagen, jemand, der nicht in den Flow kommen kann, ist jemand, der nicht im Einklang mit seiner Natur lebt. Also das schönste und beste Zeichen davon, dass wir das, was Seneca eben sagt, gemäß seiner Natur zu leben, ist, dass wir hin und wieder oder regelmäßig sogar in einen Flow kommen, weil wir dann mit uns in Kontakt sind. Also ich weiß zum Beispiel, um jetzt mal noch ein Beispiel zu nennen aus meiner Kindheit, ich weiß, dass ich bei meinen Eltern wirklich so alle 6 bis 8 Wochen gesagt habe, das fing schon in der Grundschule an, ich kann heute nicht in die Schule. Das ist nicht, ich hatte kein Fieber, ich hatte keinen Schnupfen, ich war auch nicht wirklich krank. Ich habe mich aber krank gefühlt. Also im Sinne von, ich war so voll mit Informationen, so voll mit Schulstress, dass ich gesagt habe, ich brauche heute mal Zeit für mich. So würde ich das heute ausdrücken. So habe ich es damals nicht gesagt. Damals habe ich so getan, als wäre ich krank, als hätte ich Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Zum Glück haben es meine Eltern mir abgenommen. Insofern bin ich damit durchgekommen, weil ich auch sonst wahrscheinlich hoffentlich weniger krank war, glaube ich. Aber ich weiß, dann habe ich den ganzen Vormittag gespielt. Ich habe mich einfach mit meinen Dinosauriern oder mit was auch immer ich da, Lego oder Playmobil, was auch immer ich da hatte, ich habe mich einfach mit mir selbst beschäftigt, war 3 oder 4 Stunden für mich in einem Flow. Und am nächsten Tag konnte ich wieder easy in die Schule gehen und war wieder fit und war wieder für mich sozusagen hergestellt. Und ich glaube, das verlieren wir im Erwachsenwerden, weil wir nicht mehr uns so egoistisch wie Kinder, das ist ja eine naive und natürliche egoistische Haltung zu sagen, so, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich spiele jetzt 4 Stunden, tschüss, bam. Ist mir egal, was sonst auf der Welt noch passiert. Als Kinder können wir das easy machen, weil wir haben keinen Beruf und so weiter und so fort. Aber als Erwachsene verlernen wir das. Das heißt, wenn wir sagen, wir können es wieder lernen, in den Zustand zu kommen, dann heißt es ja, vorher haben wir es verlernt oder verschüttet oder verdeckt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle aus unserem Leben kennen. Insofern, schöne Frage. Ja, und dann hat es natürlich nochmal was auch mit dem gesunden Egoismus zu tun, weil Flow-Zustände beziehen sich nicht nur auf Dinge, die ich mit mir selbst mache, zum Beispiel joggen gehen, segeln oder was auch immer, sondern oft sind Flow-Erlebnisse auch im Zusammenhang mit anderen, mit Freunden, mit Menschen, die ich mag. Und so, das gehört eben auch zum gesunden Egoismus. Es gibt diesen besonderen Flow, dass wir selbst erfüllt sind, weil und indem wir uns um andere kümmern, sprich, indem wir merken, dass wir auf andere eine positive Auswirkung haben. Und da kommen Flow, da kommen auch die 2 Impulse zusammen von gesunder Egoismus auf der einen Seite. Wir tun nicht nur etwas für uns, sondern für andere. Und Flow, wir entwickeln dabei sogar einen Flow und diese Sinnerfüllung. Ja, da gibt es diese 3 Phasen, nämlich einmal die Selbstbestimmung, dann die Perfektionierung, dass wir wirklich stetig auch uns verbessern. Ne? Also, dass wir nicht dran glauben, so jetzt haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht. Nein, es geht immer noch mal anders und besser. Und dann drittens die Sinnerfüllung. Und da kommen Flow und auch das positive Einwirkung auf andere oder für andere zusammen. Und ich glaube, da können wir alle noch sehr viel mehr experimentieren.
Dann könnte man ja eigentlich schlussfolgern, dass Corona eine Chance wäre, das Flow-Prinzip für sich selbst wieder zu erschließen und dass das vielleicht auch das Problem ist, warum viele jetzt unabhängig von wirklich fundamentalen Problemen wie Existenzängste, Jobverlust, was auch immer. Also es gibt ja auch Menschen, die eigentlich auf dem Papier basierend relativ viel haben und diese Ängste gar nicht so bestehen, wie aber viele das in der aktuellen Zeit für sich wahrnehmen und deshalb Corona so verteufeln oder die aktuelle Zeit so schlimm finden. Und du hast es ja auch anfangs gesagt, dass die Menschen sich aktuell ja viel mehr mit sich beschäftigen, natürlich, weil sie mehr Zeit haben, weil auf einmal sie merken, dass andere Dinge wichtiger werden oder weil auch gewisse Säulen, auf denen das Leben basiert hat, gerade wegbrechen, wie zum Beispiel auch viel Zeit mit Freunden zu verbringen. Ja, würdest du sagen, dass man das eigentlich deshalb Corona positiv sehen sollte, um genau diesen Sinn des Lebens für sich zu erschließen und damit am Ende des Tages auch öfter in dieses Flow-Ergebnis wiederzukommen?
Ja, unbedingt. Also man darf jetzt natürlich nicht zynisch werden. Also es gibt tatsächlich existenzielle Sorgen und auch existenzielle Situationen, bei denen man jetzt nicht sagen kann, ach komm, ein Flow-Erlebnis ist jetzt genau das, was du brauchst. Sondern ich glaube, da gibt es wirklich einen Teil der Bevölkerung, da gibt es wirklich materielle, existenzielle Dinge. Aber andererseits ist genau das die Sinnfrage für viele. Glücklicherweise stellt sich die Sinnfrage nochmal komplett neu. Und ich glaube, da haben wir in diesem Jahr vor allen Dingen eine Phase der Resilienz erlebt und gehabt. Es ging jetzt vor allen Dingen darum, oh Gott, wie gehe ich jetzt überhaupt damit um? Ich komme plötzlich mit neuen Gefühlen in Kontakt. Ich merke, die und die Gewohnheit geht nicht mehr auf. Ne? Wenn ich mich ja, das so geht es uns ja allen ein bisschen. Wir haben sehr viel Zeit mit Menschen verbracht, mit anderen. Plötzlich müssen wir etwas Neues finden. Wir müssen uns selbst neue Gewohnheiten schaffen. Und wann mussten wir das auf eine so radikale Weise machen? Und das bedeutet natürlich auch, dass wir für uns die Sinnfrage neu. Sobald wir neue Gewohnheiten entwickeln und alte Gewohnheiten wegbrechen, verschiebt sich für uns etwas in unserer Prioritätenliste, in unserer Frage nach dem Sinn, in dem, was wir als wertvoll und sinnvoll erachten. Und ich glaube, während dieses Jahr sehr stark im Zeichen der Resilienz stand, werden wir nächstes Jahr. Natürlich läuft Resilienz noch weiter. Ne? Das heißt, wir werden uns natürlich noch weiter darin üben, auch mit Hindernissen umzugehen, mit Krisen umzugehen. Und davon mal ganz abgesehen, ich meine, da bin ich jetzt wirklich kein einsamer Rufer in der Wüste. Das sagen auch führende Intellektuelle international. Das ist gerade eine kleine Übung, die wir hier durchmachen mit Corona. Das ist wirklich historisch gesehen, wenn wir den Blick in die Vergangenheit richten, aber auch in die Zukunft gesehen, ist das eine sehr, sehr kleine Kraftprobe, die wir hier gerade meistern. Glücklicherweise meistern wir es ja irgendwie. Wir werden schon durchkommen, aber verglichen mit dem, was für Krisen noch auf uns zukommen werden, sei es jetzt Klimakrise, sei es vielleicht neue, viel, viel tödlichere Pandemien oder Wasserprobleme, wer weiß, also da gibt es viele Szenarien. Da ist, glaube ich, Corona gerade noch relativ freundlich, ohne das hier komplett relativieren zu wollen. Insofern, da wird noch einiges auf uns zukommen und nächstes Jahr wird, glaube ich, noch mehr im Zeichen der Veränderungskompetenz und der Gelassenheit stehen. Und da gibt es einen tollen Zusammenhang auch. Ne? Das klingt immer so leicht. Manchmal ist es auch leicht, sich zu verändern. Aber das geht tatsächlich nur mit Gelassenheit. Ansonsten werden wir in die falsche Richtung laufen, werden wir in blinden Aktionismus münden oder diese Veränderung wird nicht nachhaltig sein. Also nächstes Jahr wird wirklich das im Zeichen stehen der Veränderungskompetenz und der Gelassenheit. Also auf die beiden Kompetenzen würde ich mich persönlich auch jetzt fokussieren. Im Gegensatz zur Resilienz, die läuft weiterhin, die war dieses Jahr sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich die für mich ein bisschen erarbeitet habe, wird es nächstes Jahr wirklich darum gehen, was muss ich verändern, was darf ich verändern, was will ich verändern? Und dafür brauche ich eine unglaublich wirksame und immer wieder erneuerbare Gelassenheit. Ohne die werden wir nämlich nicht viel verändern können.
Ich würde mit einer Frage gerne nochmal in diese Kerbe Glück, Flow und Sinn zurückkommen, mit einer ganz kurzen Frage. Es gibt in der Ökonomie und der Psychologie so einen ganz spannenden Ansatz und Theorie unter dem Begriff Verlustaversion, sodass der Mensch Verluste höher wertet als Gewinne. Also wir sind keine rationalen Wesen, nicht komplett zumindest. Gibt es sowas Ähnliches mit Glück? Also eine Glückaversion, dass wir jetzt im Moment unser Unglück, das auf einmal kommt, höher bewerten als das Glück, das wir immer schon hatten. Hast du so eine Beobachtung vielleicht in den letzten Monaten für dich ziehen können?
Oh ja, also das geht natürlich tief in unser Selbstbild hinein. Also was für ein Bild haben wir von uns? Da muss ich jetzt gleich, Entschuldigung, direkt die Psychologenkiste aufmachen. Und zwar hat das wirklich etwas damit zu tun, also wie wir Misserfolge und Erfolge bewerten oder auch Glück und Unglück, hat erstmal sehr stark damit zu tun, wie wir uns selbst sehen und ob wir man nennt das ja Psychologie, ein Growth Mindset haben oder ein Fixed Mindset. Wenn wir uns selbst nämlich als eher unveränderlich, als starr erleben und sehen, dann haben wir auch die Tendenz, Dinge eher negativ zu beurteilen und zu interpretieren. Sprich, wir bewerten Misserfolge, Krisen und Unglück viel, viel stärker. Hingegen, wenn wir ein Growth-Mindset haben, so nennt man das, also Wachstumsdenken, wenn wir immer wissen, das ist alles ein Prozess, in dem ich mich befinde, sowohl ich persönlich als auch die Menschen um mich herum, als auch die Arbeitsprozesse. Es gibt nie ein Ende in dem Sinne. Natürlich kann ich mal kündigen und auch sagen, jetzt ist Schluss. Natürlich kann ich eine Beziehung beenden, jetzt ist Schluss. Das ist dann meine Freiheit. Manchmal wird das auch beendet, sowohl die Beziehung als auch der Job. Und dann muss ich halt weiter strampeln oder weiter schauen. Aber am Ende geht es darum, um ein Wachstumsdenken. Und mit Wachstumsdenken sehe ich dann plötzlich mehr die Erfolge. Oder ich sehe dann auch ein Problem nicht mehr als Problem, sondern als Herausforderung. Ich glaube, das kennen wir alle. Das hat viel auch mit dem Wording zu tun. Krisen sind dann auch keine Krisen mehr, sondern Dinge, an denen ich wachsen kann und so weiter und so fort. Und erstmal, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann, ich glaube, Stefan Raab hat mal gesagt, Misserfolge vergisst die Gesellschaft sehr schnell. In Erinnerung bleibt, im kulturellen Gedächtnis bleiben die Erfolge. Das ist so dieser gesellschaftliche Blick von außen. Das ist, glaube ich, gerade für Menschen, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, ist das tatsächlich so. Natürlich wird sehr stark auf den Schwachstellen manchmal auch rumgehauen, aber letztlich, womit bleibt jemand in Erinnerung? Mit den Erfolgen. Also Misserfolge, und da kann man, glaube ich, mit vielen Menschen sprechen, die in der Öffentlichkeit stehen. Misserfolge gibt es sehr, sehr viele. Man muss sich eben auf die Erfolge konzentrieren, beziehungsweise das gar nicht mehr so unbedingt definieren. Und was du ja angesprochen hast mit dem Unglück, ist natürlich spannend, weil auch da haben wir einen schönen Impuls gemacht. Ich fand das auch toll. Wir haben uns auch mal so drüber unterhalten. Ich habe auch Rückmeldung bekommen tatsächlich, dass das funktioniert von Lesern. Das war ein schöner Impuls, nämlich wie wir Unglück verhindern. Und zwar können wir auch einfach uns mal hinsetzen. Das ist auch wieder schöner Stoizismus. Das nennt man die negative Kunst des guten Lebens. Das heißt, wir versuchen nicht zu gucken, was macht uns glücklich und können wir das Glück noch irgendwie vermehren und steigern, sondern umgekehrt, wir schauen uns mal an, was macht uns eigentlich im Alltag, wirklich im Kleinen und im Großen, unzufrieden und unglücklich. Und dann machen wir eine Liste, meine Unglücksliste, das und das sind die wichtigsten Ursachen und Faktoren, die mich unglücklich machen. Und dann versuche ich einfach mal diese Faktoren entweder zu vermeiden, zu verhindern oder irgendwie zu reduzieren. Ne? Manchmal gehen die Dinge ja nicht komplett aus dem Leben, aber ich kann anders damit umgehen. Das ist übrigens auch der Freiheitsbegriff der Stoiker. Ich kann mich anders verhalten. Ne? Nicht ich kann die Welt verändern, sondern ich verändere die Welt, indem ich mich selbst verändere, dieser uralte Gedanke. Und das ist auf jeden Fall ein schöner Umgang, gerade in Zeiten, in denen wir auch gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht mehr so stark und groß wachsen, in denen vielleicht auch der Pursuit of Happiness ein bisschen relativiert wird, der schöne amerikanische Pursuit of Happiness. Genau da können wir vielleicht nochmal anfangen zu sagen, okay, dann arbeite ich jetzt nicht in erster Linie an meinem Glück, sondern an meinem Unglück. Und wenn ich das reduziere, dann warte ich einfach mal ab, ich lasse es geschehen, vielleicht werde ich ja insgesamt dann auch zufriedener und glücklicher, ohne dass ich es aber explizit und aktiv anstrebe. Das ist eben ganz wichtig. Da wird nämlich ein Ausspruch von Epiktet ganz wichtig, nämlich verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht, und dein Leben wird heiter dahinströmen. Das ist jetzt aus dem Handbüchlein der Moral, und ich glaube, Papst Johannes der 23. hat es auch mal für seine 10 Gebote der Gelassenheit einfach so übernommen, leicht umformuliert. Und wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, hätte das auch ein Zitat von heute sein können, finde ich. Und da sieht man, wie unglaublich aktuell diese Stoiker und dann eben die großen Vertreter wie Marc Aurel, Epiktet und Seneca sind.
Du hast eben nochmal das Wort Gelassenheit angesprochen und auch schon vorhin gesagt, dass das nächste Jahr im Fokus der Gelassenheit steht, dass es wichtig ist, sich um das Thema zu kümmern. Insofern passt das sehr, sehr gut zu deinem neuen Buch, was nächstes Jahr auch erscheinen wird, voraussichtlich im Frühjahr, wo du, das ist zumindest der Untertitel, 10 Gelassenheitsregeln für mehr Lebensglück, ja, darüber berichtest oder darüber schreibst. Wie bist du dazu gekommen, das auf diese 10 Regeln runterzubrechen, und wie muss man sich das Buch vorstellen, weil es ja bestimmt kein altklassisches Philosophiebuch ist, sondern du Dinge einfach neu interpretierst. Wie machst du das? Wie bist du da vorgegangen? Und was erwartet die Leser in dem Buch? Und wobei hilft das Buch dann?
Mhm, genau, also das ist der kleine Alltagsstoiker. Finde ich ein sehr, sehr süß und charmant klingender Titel, weil es ist eben der kleine Alltagsstoiker. Heißt aber auch wirklich, der rote Leitfaden ist unser Alltag. Also Dinge, die wir wirklich im Alltag erleben, alltägliche Kleinigkeiten, seien es Gefühle, seien es Streitigkeiten, seien es Konflikte, seien es Gewohnheiten. Und da habe ich mir einfach die für mich und auch für die Stoiker 10 wichtigsten Bereiche im Leben angeschaut. Sei es zum Beispiel innere Ruhe. Ja, wir sehen uns manchmal nach innerer Ruhe. Wie kann ich alleine sein? Liebe, Freundschaft, aber eben auch sowas wie Selbsterkenntnis. Wie erkennen wir uns überhaupt selbst bis hin zu Pessimismus, so eine Art Kraft oder Weisheit auch im Pessimismus? Und natürlich habe ich mich da in erster Linie an den Stoikern orientiert, ne, an den Kardinaltugenden wie Weisheit, Gerechtigkeit, Mut, ganz wichtig. Mut, aber eben auch Gelassenheit. Das ist ja eine der vier Kardinaltugenden. Aber meine persönliche Ambition als Autor war natürlich, dass ich das anwende auf heute. Ich habe das mit vielen psychologischen Studien beziehungsweise mit Erkenntnissen aus den heutigen Wissenschaften vermischt, teilweise auch biografisch gefärbt. Also das ist das erste Buch in meinem Leben, in dem ich wirklich hier und da auch mit Ich schreibe und aus dem Ich heraus spreche. Ich teile Erinnerungen, ich teile Erfahrungen und verwebe das alles. Ich erzähle aus meiner Praxis in der School of Life Berlin. Immerhin arbeite ich da ja in den letzten 5 Jahren regelmäßig mit sehr vielen Menschen, sei es über Beziehungsfragen, über Fragen, wie werde ich erfüllter, wie kann ich mehr Sinn in mein Leben bringen oder auch wie kann ich gelassener werden. Und Gelassenheit ist eigentlich in allen 10 praktischen Regeln geht es um Gelassenheit. Das ist quasi immer der rote Faden und das Ziel. Aber dann beleuchte ich eben zum Beispiel einmal das Thema Tugend oder das Thema Freundschaft, das Thema Liebe, auch ganz wichtig, Selbsterkenntnis und so weiter. Und dass es jetzt genau 10 geworden sind, ja, das ist ein bisschen auch Zufall. Es hätten auch 12 sein können, dazu hat der Platz aber nicht mehr gereicht. Und es soll ja auch einfach sein. Insofern 10 finde ich, sind gut zu merken, nicht zu viel und nicht zu wenig.
Ich glaube, passend für den Weihnachtsbaum erscheint es nicht, erst im nächsten Jahr, glaube ich, im Frühjahr.
Genau. Ich glaube, im Mai ist das geplant. 5. Mai ist aktueller Erscheinungstermin. Wer weiß, was Corona noch draus macht. Tendenziell könnte es eher noch früher kommen.
Das ist ein ganz schönes Stichwort. So langsam kommt die Weihnachtszeit und auch die Neujahrszeit. Und immer um diese Zeit gibt es Vorsätze für das kommende Jahr. Nicht immer, aber oft werden die Vorsätze dann relativ schnell im neuen Jahr wieder verschoben oder relativieren sich zumindest, weil sie zu hoch gesetzt waren, weil sie unrealistisch waren, weil man andere Dinge hat, die man umsetzen möchte. Hast du dir persönlich oder machst du das grundsätzlich Vorsätze für das neue Jahr gelegt und wie gehst du mit sowas um? Hast du da Techniken, Methoden, wie man ja Dinge, die man sich lange im Voraus schon vornimmt, dann auch wirklich umsetzen kann?
Ja, unbedingt. Also erstmal halte ich mich nicht an, sage ich mal, den konventionellen Zeitrahmen wie so, jetzt ist Weihnachten, dann ist Neujahr und jetzt nehme ich mir was vor und ab Januar muss das dann losgehen. Das macht für bestimmte Dinge Sinn. Ne? Nicht umsonst liegt ja auch ein Teil der Fastenzeit zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte zumindest. Das macht im Frühjahr mehr Sinn als im Sommer oder im Winter vor allen Dingen. Insofern kann man sich hier und da natürlich auch an der inneren Uhr orientieren, am Körper, am Biorhythmus und so weiter. Je nachdem, was man sich vornimmt. Aber für mich sind definitiv 2 Themen die wichtigsten, nämlich einmal die Kunst der Veränderung und das Glück des Sinns. Und das sind übrigens auch 2 Kapitel aus meinem Buch. Und das Wichtigste ist für mich da, dass Glück und Sinn viel, viel enger zusammengerückt, als uns das vielleicht in den letzten Jahren bewusst war. Und natürlich sind Glück und Sinn immer schon miteinander verbunden. Aber ich glaube, jetzt durch Corona, durch die Umorientierung und durch all das, was uns jetzt passiert, wird uns das noch klarer, dass glücklich sein ohne Sinn oder mit wenig Sinn ist einfach nicht Glück und ist einfach auch nicht sinnvoll, sondern Glück und Sinn hängen sehr stark zusammen und damit auch die Fähigkeit, sich zu verändern und dabei aber gelassen zu bleiben, weil das Einzige, was uns erdet, ist wirklich Sinn. Und da gibt es eine schöne Stelle bei Seneca, wo er darüber schreibt, über das richtige Maß und er schimpft da über das Übermaß und er meinte, das schlimmste, schädlichste Übermaß ist das Übermaß an Glück. Und dann beschreibt er in einer Szene irgendwelche dicken, fettleibigen Römer, die vor Glück nur so bersten und zerplatzen sogar. Also teilweise sind das auch sehr starke Bilder. Das Glück kann man ja auch im Essen finden oder wo auch immer. Wir kompensieren ja alle ein bisschen. Und das ist für mich tatsächlich ein Vorsatz, den ich aber versuche schon vor Weihnachten umzusetzen, zum Beispiel weniger zu kompensieren, sei es jetzt mit Zucker, sei es mit Kaffee oder Alkohol. Einfach da zu schauen, dass ich da für mich mehr die Gewohnheiten leben kann, die mir entsprechen. Und das heißt auch zum Beispiel den Schlafrhythmus vielleicht verändern. Ja, kann es zum Beispiel sein. Es müssen nicht immer große Dinge sein. Man kann sich nochmal fragen, schlafe und lebe ich überhaupt meiner inneren Uhr entsprechend? Auch da gibt es ein tolles Buch von Daniel Pink. When heißt das. Also es ist nicht immer nur wichtig, was wir machen, sondern auch der richtige Zeitpunkt ist wichtig. Oder was mich sehr stark interessiert, eben die Kunst der Veränderung. Und da sehe ich mich natürlich auch nicht alleine, sondern da arbeite ich mit vielen Teams zusammen, mit meinen Verlagen. Und so ein bisschen ist es natürlich der Wunsch eines jeden Philosophen, nicht nur sich selbst zu verändern, sondern auch anderen bei Veränderungen zu helfen. Und für mich definitiv ein Vorsatz, der sicherlich nächstes Jahr umgesetzt wird und vielleicht sogar auch eine größere Nachfrage erfährt, weil ich, das ist zumindest momentan mein Eindruck, Menschen sind auf der Suche nach Orientierung. Nicht nur in Deutschland, ich glaube, für ganz Europa brauchen wir mehr Selbstbewusstsein. Wir brauchen ein neues oder ein stärkeres europäisches Selbstbewusstsein. Auch das finde ich eine unglaublich riesige Chance, die in Corona steckt, dass wir ein bisschen weniger national denken und dafür dieses große europäische Bewusstsein stärken. Wenn wir das mit der Europäischen Union irgendwie für zukunftsweisen und ernst halten, dann müssten wir da jetzt auch ein bisschen psychosozial dran arbeiten und unsere Gewohnheiten auch ein bisschen verändern. Also das ist natürlich groß, das ist jetzt kein Vorsatz für nächstes Jahr, ne? Da reden wir über Jahrzehnte wahrscheinlich. Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir das in unserem Leben noch erleben. Aber ich finde, dass viele Zeichen positiv sind, auch die amerikanische Wahl, finde ich, mit der können wir gut ins nächste Jahr starten. Übrigens auch für die PR-Branche. Ich glaube, es gab noch nie so viele Frauen, die besetzt wurden. Nicht nur Kamala Harris, sondern auch in der PR-Abteilung des Weißen Hauses sitzen so viele Frauen wie noch nie und ich halte das für ein sehr, sehr positives Zeichen, zusammen auch mit der Frauenquote, die ja jetzt in Deutschland durchgesetzt wurde. Es gibt ja eine böse Geschichte, die sagt, dass im Zweiten Weltkrieg die Frauen quasi die Führung übernommen haben, aufgrund des Mangels der Männer, die waren ja dann anderweitig beschäftigt. Und als der Krieg dann wieder vorbei war, haben die Männer wieder alles übernommen und Frauen mussten die Führung wieder abgeben. Ich habe den wohlbegründeten Eindruck, dass das bei dieser Krise anders laufen könnte. Die Macht und Führungskraft, die wir jetzt an Frauen geben, wird auch bei den Frauen bleiben. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtigen und guten Weg.
Das ist ein sehr gutes Abschlusswort, ein Appell vielleicht für das nächste Jahr. Insofern, Jörg, vielen Dank für deine Einblicke. Wir werden noch viel lesen und hören von dir, auch im nächsten Jahr. Aber jetzt nächste Woche kommt erstmal auch dein letzter Impuls des Monats auf unserem Blog raus. Wieder mit einem neuen Ansatz, der vielleicht auch ein Vorsatz für einige für das neue Jahr sein kann. Und insofern wünschen wir dir erstmal schöne Weihnachten. Komm gut in das neue Jahr. Und nur die besten Wünsche dann für 2021. Und wir werden alle sehen, was das neue Jahr für uns bringt. Vielen Dank.
Danke, Jörg. Wunderbar, ich danke euch und ein schönes neues Jahr euch allen schon mal. Tschüss, vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.